Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallihallo Julius.
Ja, hallo Alex. Wir sind eigentlich gerade erst aus wunderschönen Champions-League-Nächten rausgekommen und schon sind wir wieder frisch aufgestanden, um über die Bundesliga zu reden, denn die steht ja am Wochenende auch wieder an und wie immer sollt ihr alle 9 bevorstehenden Spiele des 6. Spieltages hier von uns vorbesprochen bekommen und das werdet ihr auch. Wir sprechen über einen Spieltag, wo wieder 3 Sonntagsspiele sind, kann man immer vorher sagen. Ist ja meistens jetzt so mit den 5 Teilnehmern in der Champions League, dass wir da viel Verschiebung auf den Sonntag haben. Aber ja, trotzdem glaube ich auch am Samstag zumindest 1-2 Partien, über die man trefflich diskutieren kann. Und das werden wir jetzt machen, Alex. Und am Freitag wartet auch noch ein Spiel auf uns und damit müssen wir natürlich einsteigen. Augsburg gegen Gladbach heißt es da. Augsburg hat letzte Woche ganz schön, ja, salopp gesagt, auf den Sack bekommen bei Leipzig. Wir haben es ja auch erwartet, dass Leipzig da zurück in die Siegerspur finden kann zu Hause, aber ja, dass Augsburg, zumindest an guten Tagen, ist Augsburg ja immer ein unangenehmer Gegner für alle in der Bundesliga. Das waren sie an dem Tag nun wirklich nicht. Auf der anderen Seite, Gladbach hat mich auch ein bisschen enttäuscht, da ging es gegen Union. Und Union hat es auch bei Gladbach geschafft, das Spiel, sage ich mal, auf ihre Spielweise spielen zu können. Über 90 Minuten war sehr unattraktiv. Also da hat mir der Schwung gefehlt aus den ersten Spielen, der sie für mich ja, so ein bisschen attraktiver gemacht haben dieses Jahr. Trotzdem gab es ganz, ganz spät das Siegtor. Da nimmt man natürlich was mit. Davor haben wir auch schon gute Anlagen gesehen. Naja, jetzt habe ich eigentlich schon alles gesagt in der Moderation, was ich zu diesem Spiel zu sagen habe. Aber für mich ist Gladbach hier eigentlich der Favorit.
Ja, es war weniger Schwung beim Gladbach-Spiel, aber ich habe immerhin war das Ergebnis dafür besser. Ne? Sie waren weniger flott nach vorne gespielt, aber diesmal eben gewonnen. In den vorherigen Spielen war es ja oft andersrum, dass sie flott nach vorne gespielt haben, ne? Gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt, aber die 3 Spiele verloren haben. Ich glaube, so rum wird es ihnen lieber sein. Optimalerweise hast du natürlich beides. Ne? Ein flottes Offensivspiel, viele Chancen und erzielst auch ein paar Tore. Ich glaube, sie werden das 1-0 in der, was war es, 96. trotzdem gerne nehmen. Ich habe ja auch um meinen Tipp gebibbert. Du erinnerst dich, ich hatte ja den Heimsieg prognostiziert und dann stand es 0-0 und ich dachte, ah, Mist, wieder daneben. Das endet 0-0, aber nee. Svančara war dann da per Kopf. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung und Auftrieb, dass der nächste Sieg der Fohlen folgt, Julius. 260er, 270er Quoten auf die Fohlen gegen Augsburger, die, du sagst es schon, zu Hause immer unbequem sein können, zuletzt aber keinen guten Eindruck hinterließen. Ich neige hier zum nächsten Gladbacher Tipp. Wohl wissend, dass es maximal eng werden dürfte erneut.
Das glaube ich auch, aber wir haben Gladbach in dieser Saison halt hauptsächlich als Mannschaft gesehen, die eigentlich bei jedem Spiel auch mir gefallen hat, die es oft nicht so ganz über die Ziellinien bekommen hat, da muss man aber auch sagen, die dann eben nicht mal die einfachsten Gegner hatte in diesen Spielen, wo es am Ende nicht geklappt hat. Jetzt hat man auch Union irgendwie niederringen können in einem Spiel, was einem eigentlich gar nicht so lag und ich glaube, Augsburg liegt einem viel eher von der Spielweise. Augsburg ja auch nach Hoffenheim und Kiel mit der drittschwächsten Defensive und das hast du jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder gesehen. Es ist einfach eine Mannschaft, die es gerade nicht hinkriegt, was halt jahrelang diese Tugenden waren, zumindest den Gegner zu entnerven, eine gewisse ja Kompaktheit im eigenen Spiel zu haben, um eben den Gegner auch zur Verzweiflung zu bringen. Das gelingt Augsburg im Moment nicht so. Und das, wie wir Augsburg zuletzt gesehen haben, sollte meiner Meinung nach auch den Gladbachern entgegenkommen. Die können dann mal wieder ein schöneres Spiel hinlegen. Augsburg wird es ihnen leichter machen, ihr Spiel hinzulegen als Union am vergangenen Wochenende. Sie haben das Selbstbewusstsein, sie können da auf Sieg spielen. Und ich sehe die Chancen dann auch auf jeden Fall gegeben. Und du hast gesagt, da sind wir natürlich im Dreiweg schon bei spannenden Quoten.
Ja, die Form der Augsburger ist saisonübergreifend überhaupt nicht gut. Die haben 8 der letzten 10 Bundesligaspiele verloren und dabei 28 Gegentore kassiert. Das ist simpel zu errechnen. Das ist ein 2,8 Gegentorschnitt pro Spiel. Das ist ein bisschen luftig. Und wie gesagt, die Gladbacher haben uns ja spielerisch überzeugt in der Saison mit Stöger. Der hätte, glaube ich, auch 1-2 Tore oder Assists machen können jetzt gegen Union. Ne? Die Chancen waren ja da. Also Chancenwert wird Gladbach erneut bekommen. Da bin ich guter Dinge. Tim Kleindienst wurde frisch für die Nationalmannschaft nominiert jetzt. Das könnte ihm ein bisschen Aufschwung geben. Ich glaube, im Sommer hat er gesagt, hier davon träumt er. Und das wäre natürlich eine wunderschöne Sache für ihn. Er hat zwar nicht getroffen zuletzt, aber ist ja in der Saison gut eingebunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass Kleindienst hier ein bisschen von der Abwehrproblematik und schwachen Defensive der Augsburger profitiert, die ja auch schon einige Gegentore kassiert haben. Gegen Mainz zu Hause gab es ja auch 3 Stück. Gegen St. Pauli gab es nur 1, aber das war St. Paulis erstes Bundesligator. In Heidenheim gab es 4 Tore. Also die Augsburger, ne, die haben keine sattelfeste Defensive. Auch deswegen sehe ich hier die Gladbacher vorne. Aber interessant ist, es ist gar nicht so, also es ist keine Safe-Bet auf Gladbach. Das braucht man sich jetzt nicht wundern, bei 62er Quoten ist das klar. Aber die haben in den letzten 2 Spielzeiten nicht einmal 2 Siege in Folge eingefahren, Julius. Jetzt also das 1-0 im Rücken gegen Union. Der 2. Sieg in Folge, das klingt nicht nach viel, aber das haben sie zuletzt einfach in den letzten Saisons nicht hinbekommen. Also es ist ein bisschen tricky, auf Gladbach zu setzen, aber ich setze mal auf die bessere Fußballmannschaft.
Ich schließe mich an und sag, irgendwann muss so eine Serie mit man kann keine 2 Spiele in Folge gewinnen ja auch wieder enden. Und deswegen gehe ich hier auch auf Gladbach, gehe weiter auf den Samstag zu einem Spiel, Alex. Mal gucken, ob wir das in unter einer Minute besprechen können. Leverkusen gegen Kiel.
Heimsieg Leverkusen, Heimsieg mit Handicap, Heimsieg mit einigen Toren, Heimsieg mit over 2,5. Da hast du die Tipps unter einer Minute Login.
Perfekt. So, ja, es tut mir leid. Ich würde jetzt gerne sagen, nein, da gibt es doch viel zu besprechen. Aber tatsächlich haben wir hier, glaube ich, einfach so ein großes Qualitätsgefälle. Wir haben es bei den Kielern jetzt schon ein paar Mal gesehen. Sie sind bemüht. Sie sind ja wirklich bemüht, irgendwie hier mitzuhalten in der Bundesliga. Aber am Ende zum Beispiel auch beim Spiel gegen die Eintracht ja wieder gesehen. Ne? Selbst diese 2 Tore, die du dir irgendwie erspielen kannst, weil du mutig bist, weil du mit dabei bist, die reichen nicht, weil du dann qualitativ einem Mamouche zum Beispiel einfach nicht gewachsen bist in so einem Bundesligaspiel gerade. Und vom Kaliber Mamouche, auch wenn er eine tolle Saison spielt, hat Leverkusen natürlich auch einiges direkt auf den Platz zu bringen. Deswegen würde ich wirklich sagen, wir loggen deine Tipps ein. Lass uns nicht lange hier drum rumreden. Wir können vielleicht ein wenig mehr diskutieren darüber, wie es ausgehen könnte bei Bochum gegen Wolfsburg. Auch wenn ich befürchte, hier haben wir beide auch eine klare Meinung.
Haben wir das? Ich bin mir da nicht so sicher. Denn die Wölfe, naja, jetzt ein 2-2 gegen Stuttgart geholt, ja, ne? Das war definitiv positiv, vor allem, weil sie ja wirklich am Sieg, an den 3 Punkten schnupperten bis in die Nachspielzeit. Also sie sind nicht so schlecht unterwegs, haben aber jetzt ja natürlich trotzdem die 3 in den letzten 3 Spielen nur einen Punkt geholt und der Sieg davor war ja auch nur in An- und Abführung bei Kiel gegen Kiel. Also so gut sind die Wölfe noch nicht unterwegs und ich denke und hoffe ja immer so ein bisschen, dass bei Bochum in Heimspielen dieser Spirit sich entwickelt, den sie in den letzten 2-3 Jahren ja so regelmäßig zu Hause hatten. Und das habe ich immer so ein bisschen auf dem Zettel. Deswegen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier auf den Wolfsburg-Sieg gehen soll, auf den du natürlich, wie ich weiß, im Blick hast, ne?
Ja, also im Blick habe ich ihn auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, wir haben von Bochum gesehen, ja, vielleicht die beste Saisonleistung gesehen eigentlich gegen Borussia Dortmund, ne? Es war am Ende fruchtlos und das zählt dann eben auch da rein, weil selbst dir eine beste Saisonleistung dir keine Punkte bringt, aber es ist schon so gewesen, dass sie in der ersten Halbzeit 2 bis 3 Tore direkt in Dortmund hätten erzielen können. Kam ihnen sicherlich auch entgegen, wie indisponiert die Dortmunder Abwehr da in der ersten Halbzeit war, aber das war schon einer der besten, wenn nicht der beste Auftritt, den wir da in der ersten Halbzeit gesehen haben. Und das auswärts in Dortmund, das ist eher ein gutes Zeichen, dass man sich noch nicht ganz aufgegeben hat. Hinten raus hast du aber auch gesehen, Qualitätsprobleme natürlich auch bei den Bochumern, ähnlich wie ich es eben bei den Kielern beschrieben habe. Und bei Wolfsburg, ja, ich kann deine Einwände verstehen. Ich fand tatsächlich trotzdem, dass sie viele gute Spiele gemacht haben, wo am Ende jetzt auch nicht immer Punkte hängen blieben. Sie hatten natürlich auch ein schweres Auftaktprogramm, wenn du es dir anguckst. Du hattest schon Stuttgart, du hattest schon Bayern. Du hattest eben die schwersten Gegner der Liga quasi so ein bisschen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt, wo eben leichtere Gegner kommen, Leverkusen war ja auch so ein 4-3, ne? Also die hatten sie auch noch mit drin, wo jetzt leichtere Gegner kommen, dass eine 4-3-Niederlage gegen Leverkusen durchaus zu einem 2-1-Sieg in Bochum reicht. Das ist so ein bisschen meine Spekulation, was Wolfsburg angeht. Sie haben mir spielerisch ganz gut gefallen. Sie hatten die schwersten Gegner der Liga bis jetzt und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt auch anfangen, Punkte zu sammeln mit den Leistungen, die ich bis jetzt gesehen habe. Deswegen gehe ich hier tatsächlich auf die Wolfsburger und 2,20er-Gruppen, Quoten finde ich da immer noch auch nicht verkehrt, denn Bochum weiter sieglos, eigentlich auch dein Abstiegskandidat Nummer 1 mit in dieser Saison.
Ja, nicht klar, dann eigentlich, ne?
2,20er Quoten auf eine Mannschaft wie Wolfsburg, das ist trotzdem mehr als akzeptabel und deswegen bleibe ich da auch bei einem einfachen Tipp und bei den Wölfen.
Der Abstiegskandidatentipp, der verfestigt sich ja Woche für Woche, auch wenn sie jetzt einen sehr guten Auftritt in Dortmund hatten, aber sie haben halt trotzdem nur einen Punkt auf dem Konto, ne? Das ist ja immer noch etwas dünn, also natürlich ein hausgemachter Fehlstart. Die Abwehr hat jetzt hinten raus schon, ja, große Sorgen wieder gemacht gegen den BVB, ne? Die erste halbe Stunde oder Halbzeit war ja wunderbar, da müssen sie ja sogar das 3-0 machen, aber dann hinten raus fielen sie schon stark auseinander und haben wieder gezeigt, boah, defensiv ist das problematisch. Der VfL hat jetzt in den letzten 4 Spielen immer 2 oder mehr Gegentore kassiert, ne? In Dortmund ist es natürlich weniger eine Schande, der BVB hat einen gewissen Angriffsschwung, wie man in der Champions League gesehen hat. Aber 2 haben sie auch gegen Kiel kassiert, 2 in Freiburg kassiert und auch 2 gegen Gladbach kassiert. Also die Defensive, die kriegen sie noch nicht so richtig geschlossen. Und deswegen sehe ich auch Tore für Wolfsburg. Also ich bin hier tatsächlich wieder auf der Seite, dass ich sage, ich traue den Bochumern schon was zu. Aber ich glaube nicht, dass die Abwehr zu Null spielen wird. Und dann wird es grundsätzlich, wie man weiß, mit dem Siegen recht schwer. Also ich tue mich ein bisschen im Dreiweg schwer, weil ich auch die Dreierquoten auf Bochum sehr spannend finde. Wie wäre es denn mit beide Treffen und over 2,5, Julius? Wenn wir von Bochumer Defensivschwächen sprechen, die Wölfe haben uns besser gefallen.
Ich habe gerade gesagt, das reicht wohl für ein 2-1 gegen Bochum. Da wären alle deine Tipps mit drin. Also da können wir uns durchaus noch darauf einigen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch noch direkt weiter zum nächsten Spiel, Union Berlin. Letztes Wochenende dann eben, haben wir das schon kurz drüber geredet, in der 96. Minute das erste Mal geschlagen gegeben müssen in dieser Saison. Und auf der anderen Seite Borussia Dortmund. Ja, enttäuschende erste Halbzeit gegen Bochum, dann zurückgekommen. Das wird ja immer gelobt in der zweiten Halbzeit gegen Bochum. Jetzt ein berauschender Champions-League-Auftritt gegen Celtic. Der ein bisschen mitklingt und ganz ehrlich, Alex, reingefühlt gibt's kein passenderes Spiel als Union Berlin gegen Dortmund bei Union Berlin, wo Dortmund die aufkeimende Euphorie wieder ersticken kann, oder?
Ja, da merkt man, wer vom BVB light geprüft ist. Das habe ich nämlich auf Twitter, neuerdings X, so ähnlich auch gelesen. Ne? Nach so rauschhaften Spielen in der Champions League, dann so ein müdes 1-1, 0-1 bei Union Berlin, also 0-1 im Sinne von Niederlage BVB, würde irgendwie passen. Es fällt mir tatsächlich nur schwer, daran zu glauben. Ja, ich weiß, das wäre ein bisschen so BVB-typisch, aber sie haben jetzt schon enorm viel Selbstvertrauen getankt. Ne? Das sah schon richtig gut aus. Wie gesagt, auch die zweite Halbzeit gegen Bochum war ja teilweise hinten raus ein Sturmlauf, auch wenn es Bochum ja den Dortmundern ähnlich leicht gemacht hat wie Celtic. Also defensiv war da schon natürlich auch sehr, sehr wenig, ne, was die Schotten geliefert haben. Teilweise körperlos, teilweise die Bälle im Spielaufbau hergeschenkt. Aber nichtsdestotrotz musst du natürlich auch deine Offensivaktion so auch zu Ende spielen. Für mich ist der BVB Favorit hier. Ich glaube eher nicht dran, dass sie jetzt plötzlich wieder einbrechen. Auch wenn das in Köpenick immer schwer ist. Ich weiß, Julius, ne, da wird es immer knifflig. Aber ich sehe hier trotzdem den Dortmunder Sieg. Vor allem sehe ich spannende Zweierquoten, Julius, auf den Dortmunder Sieg.
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr attraktiver Tipp, muss man sagen. Das ist eine Mannschaft, die nach 2 Spieltagen an der Spitze der Champions League steht, ne? Auf Platz 1 in der Gesamttabelle. Und da kriegen wir Zweierquoten bei einem Gegner, der zumindest letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt hat. Trotzdem will ich auch nochmal sagen, Union deutlich stabiler dieses Jahr wieder, ne? Wirklich gut gestartet, gerade was die Ausbeute angeht. Ich glaube schon, das ist eine Mannschaft, die vom Ding her den BVB, wie wir ihn in den meisten Saisonspielen bis jetzt gesehen haben, entnerven kann. Denn da haben ja durchaus auch wieder die offensiven Ideen gefehlt. Bin aber bei dir und zumindest geneigt, nach diesem Auftritt unter der Woche zu sagen, was sie eben auch haben dieses Jahr, die Dortmunder, zusätzlich vielleicht zu den letzten Jahren, wo so ein Spiel mal verloren geht, ist mit Guirassy ein Stürmer, der sich rasend schnell wieder dahin entwickelt, Spiele auch alleine entscheiden zu können, wenn das im Notfall gefragt ist. Und ich glaube, das ist ein Unterschied jetzt auch gegen Union. Sie werden nicht 90 Minuten ein selbstbewusstes Dortmund bei null Toren halten können. Und das haben wir dann eben auch schon gegen Gladbach gesehen. Das ist eher ihre Taktik, als selber 2-3 Tore beisteuern zu können, um ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen glaube ich am Ende, ja, Union wird es dieses Mal sehr schwer haben, ein Dortmund mit einem so starken Guirassy, der sich immer noch weiterentwickelt, in Topform erst, wirklich über 90 Minuten stillhalten zu lassen. Und deswegen bin ich bei dir, sind die Quoten da spannend und trotzdem auch realistisch aus meiner Sicht.
Ja, also in Köpenick, da klingelt bei mir auch immer was. Ich bin da auch immer skeptisch, wenn der BVB da anreist. Liegt daran, dass sie schon dreimal da verloren haben in der noch recht kurzen Bundesliga-Historie von Union Berlin, aber in den 10 Bundesliga-Duellen siebenmal auch gewonnen haben. Was fällt also auf? Unentschieden gab es keins in der Bundesliga. Wenn, dann gewinnt eine Mannschaft, in aller Regel eher der BVB. Du hast es angesprochen. Guirassy ist so gut drauf. Er macht einfach den Unterschied, ne? Das ist teilweise pure Weltklasse, muss man ja schon sagen, was er da zeigt. Also macht den BVB wirklich besser. Adeyemi fehlt auf der anderen Seite, ne? Hat sich jetzt nach seinem Hattrick oder Dreierpack gegen Celtic am Muskel verletzt. Aber sie haben ja genug Optionen da auf der Bank. Ich sehe hier trotzdem Dortmund am Ende gewinnen. Sie sind besser drauf. Union macht das okay und gut bisher in der Bundesliga-Saison, aber auch sehr bieder, ne? Sehr defensiv immer. Sie sind ja die Minimalisten der Liga mit 4 geschossenen Toren und 3 kassierten. Ich glaube, zu den 3 kassierten kommen ein paar hinzu. Mindestens 2 Tore von Dortmund, weil die so viel Angriffsschwung haben und dann gewinnt der BVB in Köpenick.
Da können auch wir uns drauf einigen und gehen weiter zum nächsten Duell am Samstag. Bremen, Werder zu Hause gegen Freiburg und komplett unterschiedliche Gefühlswelten nach dem letzten Wochenende, würde ich sagen. Bremen hat einen 3:0 Rückstand nach 12 Minuten entspannt in einen 4:3 gedreht. Wir werden auch noch über Hoffenheim reden können, Alex. Und auf der anderen Seite hast du die Freiburger. Die haben 3:0 gegen Aufsteiger St. Pauli verloren. Deren erster Bundesliga-Sieg seit 13 Jahren war beim SC Freiburg auch noch zu Hause, ne? Und ich muss wirklich sagen, so ein 3:0 zu Hause gegen Pauli, unabhängig von Vereinssympathien und so, ich war irgendwie selten so enttäuscht von einem Ergebnis von einer Mannschaft wie von diesem, weil das fand ich wirklich bemerkenswert. Natürlich hatten sie auch Pech im Spiel, muss man sagen. Zwei Abseitstore, ein verschossener Elfmeter. Das ist bei einem 3:0 nicht zu vernachlässigen, dass da das knapp war mit den eigenen Treffern in vielleicht ähnlicher Höhe. Aber ganz ehrlich, das Pauli, was wir vorher gesehen haben und das, was Freiburg dann auch zugelassen hat, das hat schon viel an positivem Eindruck, den sie eigentlich nach Saisonstart bei mir gesammelt haben, ein bisschen wieder eingerissen. Werder gut gestimmt nach dem letzten spektakulären Spiel. Ich sehe hier zumindest keine klaren Favoriten mehr, die ich vielleicht vor 2, 3 Wochen noch eher bei Freiburg gesehen hätte.
Ja, ich sehe das auch komplett ausgeglichen und die Quoten geben mir recht vom Bauchgefühl her, denn die könnten ja ausgeglichener kaum sein. Ich glaube, 2,60 im Schnitt gibt es auf beide Mannschaften, ne, auf den Sieg von Werder, genauso wie auf den Sieg der Freiburger. Das zeigt schon auf, das ist ein richtig schwer zu tippendes Spiel. Auch ja, die letzten Eindrücke sind da natürlich sehr gemischt. Das war der Upset des letzten Spieltags, definitiv, dieses 0:3 der Freiburger. Und was bei Bremen los ist gegen Hoffenheim, gut, das konnte man natürlich schön vorhersehen, dass da einige Tore fallen werden und es hin und her gehen würde in dem Spiel. Ich hätte aber eher nicht gedacht, dass zuerst 3 fallen und dann 4, sondern eher 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, irgendwie sowas hätte ich es erwartet. Und dann das Ende, ja, wer weiß schon, wer das Spiel gewinnt, aber das war eher vorherzusehen. Also Bremen gegen Hoffenheim ist eher eine Wundertüte. Das war klar. So gesehen mal das bessere Ende für Werder. Muss natürlich nichts heißen vor diesem Spiel jetzt, ne? Also das ist wirklich das am schwersten zu tippende im Dreiweg, wie ich finde. Tu mich hier enorm schwer, hier was rauszulesen. Weiß nicht. Tore, glaube ich, werden wir kriegen. Denn wir haben ja gesehen, zuletzt sattelfest waren beide hinten gar nicht. Für Tore sind vorne beide auch immer gut, auch wenn jetzt Freiburg natürlich einmal keins geschossen hat. Aber die haben ja auch dreimal in Heidenheim getroffen. Ne? Das war jetzt nicht so schlecht. Gegen Stuttgart haben sie 3 geschossen, auch nicht so schlecht. Also ich glaube, wir bekommen wieder Tore auf beiden Seiten und over 2,5
Ja, dafür
zu
ist
sehen in
ja
dem Spiel.
Werder auch wirklich traditionell gut, ne? Also, und da muss man sagen, auch Ole Werner Werder schließt da wieder an die Tradition. 4-3-Ergebnisse wie am letzten Wochenende, das kennen wir eigentlich seit 2, 3 Jahrzehnten von Werder in der Bundesliga und die gehen in eine ähnliche Richtung. Ja, es ist gut erklärt, warum man damit rechnen kann, dass es auf beiden Seiten so kommt. Und ich finde, das schließt eben auch ein den weiteren Schluss, dass es einfach super schwer ist zu sagen, wer da am Ende die Nase vorne haben könnte. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, auch clever, bei diesem Spiel bei den Tipps zu bleiben, die du gerade aufgelistet hast. Es ist natürlich immer eine Möglichkeit und mit 3,50er-Quoten auch nie schlecht beziffert, dass es hier dann tatsächlich auch unentschieden ausgeht. Das kann ich mir durchaus vorstellen bei diesen beiden Mannschaften und dem den Leistungen, die wir bis jetzt gesehen haben. Also wäre auch noch ein Tipp, der für mich nicht komplett aus der Luft gegriffen wäre, aber die sichere Variante, die sehe ich auch bei dem, was du gerade aufgezählt hast.
Übrigens hat Werder noch kein Heimtor erzielt, ne? Sie hatten ja erst zwei Heimspiele. Das war das 0-0 gegen den BVB und das 0-5 gegen die Bayern. Also auch nicht die leichtesten Gegner. Auf ihr erstes Türchen vor heimischem Publikum warten sie noch. Ich glaube, gegen Freiburg stehen die Chancen ganz gut, dass sie treffen. Es ist natürlich nicht der wahnsinnig hochbezifferste Tipp. Das sind in aller Regel sehr niedrige Quoten. Aber es sei nur mal erwähnt, dass sie einfach noch kein Tor zu Hause geschossen haben. Also dafür wird es ja sowieso mal Zeit. Vielleicht wird es ja auch gleich mehr als eins, denn Freiburg ist ja hinten auch anfällig. Schwer zu tippendes Spiel, wie gesagt, beide Treffen over 2,5 ist für mich der sicherste Tipp, wie dieses Spiel ausgeht. Anybody's guess.
Ja, würde ich mich anschließen und sagen, wir beenden den Samstag mit dem Topspiel, Alex. Und du wirst es wahrscheinlich schon, wenn du Topspiel hörst, erraten haben, wer da am Start sein wird. St. Pauli und Mainz treffen aufeinander am Samstag um 18:30 Uhr. Pauli mit dem ersten Sieg im Rücken in dieser Saison gegen einen Mainz, das ja durchaus auch ordentlich gestartet ist, jetzt aber irgendwie gefühlt so ein bisschen schon wieder an Schwung verliert und die zweite Niederlage einstecken musste am letzten Wochenende. Also, was glaubst du, können die Hanseaten tatsächlich direkt noch Punkt 4, 5 und 6 einfahren?
Ja, ich glaube, sie treffen zumindest zu einem recht guten Zeitpunkt jetzt auf die Mainzer, denn die haben zwei bittere Heimpleiten kassiert, gegen Werder 1-2 und jetzt gegen Heidenheim 0-2. Das sind eigentlich Heimspiele. Ich glaube, da rechnete man sich langsam viel, viel mehr aus, um nicht zu sagen, wahrscheinlich sogar 6 Punkte. Und so wurden es 0. Sehr enttäuschend. Gleichzeitig natürlich dazwischen lag dieses 3-2 in Augsburg, das dann eher überraschend war. Aber wie war das mit 5 oder 6 Torschüssen, 3 Tore erzielt? Also es war jetzt auch nicht unbedingt folgerichtig, dass die Mainzer das gewonnen haben. Es war ein sehr wildes Spiel. Also Mainz ist beizukommen. Darauf will ich hinaus. Ich glaube, die Augsburger hatten irgendwie 30 Torschüsse oder so, ne, in dem Spiel. Also den Mainzern ist beizukommen. St. Pauli hat jetzt super viel Selbstvertrauen getankt in Freiburg und hat zuvor ja auch gegen Leipzig, und das ist ja nicht irgendjemand, gezeigt, dass sie zu Hause vor den eigenen Fans hier kompetitiv sein können. Ich sag's mal so. Und jetzt Topspiel, ne? Flutlicht am Millerntor. Da geht, glaube ich, was gegen die Mainzer, Julius.
Da könnte zumindest was gegen die Mainzer gehen. Ich bin ja auch weiterhin bei St. Pauli eher skeptisch in diese Saison und sehe sie jetzt nicht irgendwie auf einmal Richtung Sicherheit durchmarschieren. Das wird schon eine Zitterpartie werden bis ganz, ganz spät in diese Spielzeit hinein. Aber klar, es ist schon so, es ist eins der Spiele, wo man sich Chancen ausrechnen kann als Aufsteiger. Ich bin trotzdem, ja, nur nach diesen Verschiebungen am letzten Wochenende vielleicht, aber ich bin nicht ganz happy damit, dass St. Pauli dann doch deutlich niedrigere Quoten hat als die Mainzer. Also 2,40 auf St. Pauli, 2,95 auf Mainz, die mir gerade zu Beginn der Saison gar nicht so schlecht gefallen haben. Es fällt mir schwer, einen St. Pauli-Tipp zu nehmen und dann auch noch die schlechtere Quote zu bekommen in einem Dreiweg, muss ich ehrlich sagen. Das stört mich irgendwie bei dieser Partie. Deswegen, ja, sehe ich hier vielleicht dann eher wieder ein Spiel, wo beide Mannschaften treffen werden. Zieht sich so ein bisschen durch unsere Folge, aber wir haben es natürlich gesagt, Mainz anfällig, könnte da was zulassen. Auf der anderen Seite hast du aber eben auch mit St. Pauli ein Team, das vielleicht nicht in allen Mannschaftsteilen über 90 Minuten immer bereit ist, komplett auf Bundesliga-Niveau das Ganze zu verteidigen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier am Ende Treffer auf beiden Seiten sehen. Das könnte übrigens auch zu einem Ergebnis führen, das ich durchaus sehe, nämlich dem Unentschieden, Alex, bei dieser Partie. Das halte ich auch nicht für wahnsinnig weit hergeholt. Aber ja, der Tipp auf die Heimmannschaft, wenn da jetzt wenn es andersrum wäre oder vielleicht Dreierquoten auf St. Pauli, weil sie eben der Aufsteiger sind, dann hätte ich es mir echt nochmal überlegt und ein bisschen länger gehadert. So kann ich das irgendwie nicht übers Herz bringen.
Ja gut, ein Punkt zu Hause wäre jetzt das Schlechteste nicht, auch wenn du 3 anvisierst, aber je nach Spielverlauf könnte St. Pauli möglicherweise damit ja auch leben. Sie würden ja wieder was holen, was Zählbares. Also das sehe ich schon. Also anders gesagt, den Mainz-Siegtipp, den habe ich eher nicht auf dem Zettel, sondern ich habe eher St. Pauli gewinnt oder es geht unentschieden aus. Also 1x in der doppelten Chance, auch wenn die nicht beziffert ist, aber nur so vom Bauchgefühl her, da geht schon was für St. Pauli. Du hast es auch angesprochen, gegen Mainz geht auch was nach vorne, denn die haben noch kein einziges Mal zu Null gespielt. Also die kriegen die Abwehr auch nicht dicht, so wie die ein oder andere Bundesliga-Mannschaft. Also da geht auch was für St. Pauli zu Hause, wie gesagt, mit dem Schwung im Rücken der Heimfans und Flutlicht. Ich glaube, da kann auch eine besondere Atmosphäre entstehen. Das pusht, glaube ich, die Kiezkicker auch nochmal. Ich bin auch bei dir, dass ich sage, ich sehe auch, dass beide treffen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Mainzer hier natürlich auch mal treffen, auch wenn es jetzt gegen Heidenheim nicht geklappt hat. Aber davor haben sie in allen Spielen Tore geschossen. Nach vorne auch immer gefährlich. Und von daher, vielleicht gewinnt mit St. Pauli ja mit Gegentor. Das wäre nämlich mal eine richtig, richtig spannende Sonderquote. Denn die normale Siegquote ist ja schon bei 2,40. Also wer darauf Bock hat, da ins Risiko zu gehen, kann das gerne tun. Ansonsten vielleicht geht es auch unentschieden aus. Und dann treffen beide mit dem Remis. Auch da kann man die Quoten nochmal pimpen.
Ja, so ist es. Dann machen wir hier den Strich hinter das Topspiel und damit auch hinter den Bundesliga Samstag. Drei Partien erwarten uns ja noch am Sonntag. Und was euch erwartet, ist natürlich eine tolle Website mit wettbasis.com. Da könnt ihr jederzeit vorbeischauen, euch nochmal weiter auf die Bundesliga vorbereiten nach diesem Podcast, sei es in Textform. Eben die Vorschauen, die Analysen von den Experten, von unseren KollegInnen auf der Website. Und dann haben wir auch noch beidfüßig zum Beispiel ja das Videoformat der Wettbasis. Das findet ihr auf der Seite, das findet ihr auf YouTube. Auch da könnt ihr euch dann noch in Videoform weiteres zur Bundesliga oder eben jetzt auch zur Champions League und allen anderen Wettbewerben, die da im Fußball relevant sind, angucken. Gleichzeitig geht es auch noch über die Fußballwelt hinaus. Eigentlich die ganze Sportwelt abgebildet auf wettbasis.com. Schaut da gerne vorbei. Während wir auf den Sonntag schauen, Alex, und zuerst auf Heidenheim gegen Leipzig. Heidenheim, ja, zurück in die Siegerstraße gekehrt am letzten Wochenende, nachdem sie zuvor das Duell gegen Freiburg verloren hatten. Und Leipzig auch, wie wir es angekündigt haben, konnte die Chance dann zu Hause gegen Augsburg nutzen, um mal wieder ja, zu gewinnen und nicht nur 0-0 zu spielen in der Bundesliga, sagen wir es so. Für die gab es jetzt natürlich aber in der Champions League einen kleinen Dämpfer dann noch, ne? Zu Hause 2-3 gegen Juventus Turin verloren. Gehen vielleicht ein bisschen schlechter gelaunt in dieses Wochenende. Und du sagst mir jetzt, ob das gute oder schlechte Nachrichten für Heidenheim sind.
Ja, zum einen muss man natürlich auch noch mit einkalkulieren, Heidenheim ist erst noch im Einsatz, ne? Spielen am heutigen Donnerstagabend, Donnerstag ist immer die Aufnahme mittags, wie man ja weiß, gegen Olympia Ljubljana in der Conference League. Wir haben da ein bisschen Doppelbelastung, immerhin Heimspiel, also zwei Heimspiele binnen 3, 4 Tagen. Und die Leipziger, die kommen ja wieder mal ein bisschen geknickt. Marco Rose hat vor dem Juventus-Spiel gesagt, ja, man will natürlich diesen Schwung mal mitnehmen, ne? Ein bisschen Momentum aufbauen, diesen 4-0-Sieg mal in Selbstvertrauen ummünzen. Zack, gab es eine Heimniederlage gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, 40, 50 Minuten in Unterzahl spielte in Juventus Turin. Also das war schon sehr, sehr enttäuschend. Sie hatten genug Chancen, sie hatten zwei Führungen und dann verlierst du es trotzdem wieder. Also so richtig schlau, Julius, werde ich aus den Leipzigern in dieser Saison nicht. Jetzt haben sie hier in Heidenheim eine 1,60er, 1,70er Quote. Du schüttelst direkt mit dem Kopf reflexartig und zwar völlig zu Recht. Die kann man ja eigentlich nicht seriös anspielen.
Nee, vor allem nicht. Also erstmal, wenn wir mit reinnehmen, dass Leipzig immer für diese Enttäuschung gut ist, wieder, ja, einfach auch wenn sie gute Ansätze zeigen, nicht unbedingt in der Lage, Spiele zu entscheiden. Außer Mannschaften spielen ihnen wirklich so in die Karten wie Augsburg am vergangenen Wochenende. Und dann haben wir eben Heidenheim auf der anderen Seite, die ihnen nicht so in die Karten spielen werden wie Augsburg, die zu Hause tolle Leistung gebracht haben, die in dieser Saison schon tolle Leistung gebracht haben. Und dass man da sich so sicher ist, dass man eine 1,60er-Quote mitnimmt, das sehe ich bei dieser Partie tatsächlich auch nicht. Ich finde die 4,20er-Quoten aufs Unentschieden da deutlich spannender. Die sind ja nämlich recht hoch, weil man hier anscheinend mit Leipzig bei den Wettanbietern einen klaren Favoriten sieht, den ich nicht sehe. Ich kann mir das Unentschieden hier wieder sehr, sehr gut vorstellen, dass Heidenheim das irgendwie mit hinkriegt, zumindest den einen Punkt mitzunehmen. Bei der doppelten Chance gibt es übrigens immer noch 2,20er-Quoten im Schnitt auf Heidenheim Heimsieg oder das Unentschieden. Also einfach nur, Leipzig stolpert so ein bisschen weiter, ja, weil es ein Team bleibt, wo sich noch nicht alles gefunden hat. Das ist ja manchmal das, was du auch meinst mit, man kann sich schwer erklären, man kann sich schwer verstehen. Da hat sich irgendwie noch nicht alles gefunden. Die sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung angekommen, dass du sagst, genau dafür steht diese Mannschaft, das können wir Woche für Woche erwarten. Das fehlt mir bei Leipzig. Ich glaube auch an Heidenheim, das kommt dazu. Ich sehe da durchaus eine starke Fußballmannschaft, die mir oft gut gefällt. Und deswegen gehe ich tatsächlich hier aufs Unentschieden.
Die aber natürlich trotzdem so ein bisschen, ja, nicht so richtig einzuschätzen ist, weil sie jetzt gegen Freiburg ja wieder 0-3 zu Hause verloren hat. Dann gewinnen sie plötzlich in Mainz, ne? In Dortmund spielen sie eine fürchterliche Hälfte. komme aber wieder zurück, zeigen Comeback und Steher- und Nehmerqualitäten. Augsburg haben sie zu Hause 4-0 geschlagen, das war ja auch bemerkenswert. Also so, es ist ein bisschen Hopp oder Top bei Heidenheim, ne? Das macht es natürlich dann sehr, sehr schwer, sie irgendwie zu greifen. Wobei gut, ein bisschen Hopp oder Top war es ja bei Leipzig dann auch zuletzt. Die sind aber in der Bundesliga immerhin, denn in der Champions League weiß man ja, ne? 2 Niederlagen, absoluter Fehlstart, wenn auch gegen superschwere Gegner und knappe, bittere Niederlagen, aber in der Champions League klappt es gar nicht, aber in der Bundesliga sind sie, und das geht so ein bisschen unter, ziemlich lange unbesiegt, Julius, nämlich seit 16 Bundesligaspielen, und das ist nicht nur die aktuell längste ungeschlagene Serie im Oberhaus, die Leverkusen haben ja schon verloren in der Saison, als auch ihr eigener Vereinsrekord. Das muss man auch immer mit einkalkulieren. Ne? Wir reden immer über sie so, als wenn sie verlieren würden, war natürlich so 0-0 in St. Pauli.
Ich habe mal unentschieden getippt.
Ja, ja, ich wollte nur sagen, das finde ich, muss man auch so ein bisschen mit einkalkulieren. Ich rede sehr schlecht über sie, weil diese Unentschieden zu Hause oder diese 0-0 gegen Aufsteiger halt eigentlich sehr enttäuschend sind, aber verlieren tun sie einfach sehr, sehr selten. Zuletzt eben 16 Mal gar nicht mehr. Aber bei diesen 16 ungeschlagenen Spielen sind halt auch 6 Unentschieden dabei. Und das ist jetzt die Überleitung zu deinem Tipp. Das Unentschieden haben sie einfach immer mal wieder drin, auch enttäuschenderweise. Und machen wir uns nichts vor, ein Unentschieden in Heidenheim wäre einfach die erneute nächste Enttäuschung, ne?
Ja, aber wenn die Knochen schwer sind und der Kopf noch ein bisschen hängt, dann kann es natürlich, finde ich, schon Heidenheim durchaus eine Mannschaft sein, die dir mal wehtut. Und dann
ich gehe trotzdem auf den Leipziger Sieg.
Ja, ist ja weil gut, Benjamin Schäfer. Kannst du noch schnell reinrufen, dass du den langweiligen Tipp nimmst? Ist ja okay. Wir gehen weiter zu Frankfurt gegen Bayern und Mannschaften, die einem mal wehtun. Das ist Frankfurt für Bayern durchaus gewesen in der Vergangenheit, gerade in Frankfurt. Da gab es ja einige auch wirklich deutliche Ergebnisse für die Frankfurter. Bayern. Ja, der erste Rückfall in so ein bisschen die letzten Jahre ja auch unter der Woche. Jetzt gegen Aston Villa in der Champions League verloren. Eigentlich schien ja alles wieder angerichtet für der übermächtige Rekordmeister ist zurück. Ja, wenn wir jetzt in Bayern der letzten 2-3 Jahre sehen, dann sehen wir natürlich in Bayern, dass auch mal in Frankfurt untergehen kann gegen den Top-Torjäger. Der ist nämlich nicht Harry Kane, sondern Omar Marmoush bis jetzt in dieser Bundesliga-Saison schon 6-mal getroffen. In den ersten 5 Partien. Also Frankfurt hat auch wieder offensiv einiges an Firepower mitzubringen. Ne?
Absolut. Also ich habe die Statistiken zu deinen Anmoderationen zu diesem Spiel, nämlich, dass die Frankfurter die Bayern immer wieder ärgern können. Völlig korrekt. Denn auswärts kassierte der FC Bayern im Profifußball bei keinem Verein mehr Niederlagen als bei Eintracht Frankfurt in der Historie. 24 sind es. Die Gladbacher, man weiß es, sind der andere Angstgegner in der Bundesliga, bei dem die Bayern einfach immer mal wieder verlieren und untergehen. Untergehen ist auch ein Stichwort, sind sie jetzt bei Aston Villa natürlich nicht. Ein knappes, unglückliches 0-1. Aber untergegangen sind sie in diesem Jahrtausend bei den Frankfurtern mehr als nur einmal, nämlich gleich zweimal. 1-5 gab es im November 2019 und 1-5 im letzten Gastspiel Dezember 2023. Und da ist man ja wirklich untergegangen. Jetzt will ich nicht sagen, dass es wieder so kommt, aber Marmoush ist so stark drauf, die Eintracht offensiv auch wirklich im Flow. Da geht schon was für die Eintracht, oder? Also zumindest toremäßig muss da jetzt gehen. Es muss ihnen ja nicht wieder 5 werden, aber ich glaube, das wird ein richtig schönes Topspiel, das ich mir sogar als Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gewünscht hätte.
Tja, da werden wir es nicht bekommen, aber tatsächlich glaube ich auch, wir werden Tore bekommen. Allerdings glaube ich, trotzdem den Bayern-Sieg. Also ich tendiere Richtung Bayern.
Langweilig.
Gewinnt mit Gegentor. Ich kann es nicht ändern, Alex. Es ist so, dass ich dieses Jahr wieder ein anderes Bayern sehe. Das würde mich wundern, wenn Frankfurt sie niederringen kann. Sie haben offensiv Firepower. Ich finde trotzdem ja insgesamt alles, was ich von Frankfurt dieses Jahr gesehen habe, dass sie noch ein bisschen weg sind von mich, für mich wieder mit, das ist die heißeste Mannschaft der Liga, da habe ich bessere Mannschaften gesehen. Ich finde, Stuttgart spielt attraktiveren Fußball insgesamt. Ich finde, Frankfurt hat immer mal wieder auch Phasen im Spiel, die sie ja auch letztes Jahr ganz, ganz viel hatten mit Topmöller, wo sie sich selber auch mal wieder ein bisschen wehtun, eben nicht über 90 Minuten konstant die Leistung abrufen können. Und deswegen glaube ich, Frankfurt ist den Bayern in diesem Jahr unterlegen. Die Bayern werden auch dringend zurück auf die Siegerstraße wollen, nachdem man sich gerade so schön ins Selbstbewusstsein geredet hat, nochmal so getan hat, ach Mensch, so ein 1-1 gegen Leverkusen, aber wir waren so viel besser, wir sind zurück auf dem Thron. Ich glaube, die wollen ganz, ganz schnell ein Statement setzen. Und jetzt ist es halt Frankfurt und dieses Mal werden sie da nicht gegenhalten können, auch wenn sie sicherlich ein Tor zu jeder Zeit beisteuern können mit den Spielern, die wir eben auch schon genannt haben. Aber ich sag, Bayern gewinnt das mit Gegentor 2-1, 3-1. In die Richtung wird es gehen.
Du tippst damit in die Statistik rein, die ich letzte Woche schon vorgelesen hatte und die ich jetzt nochmal vorlese. Denn die Bayern sind ja immer noch Tabellenerster, reisen nun zu einem Tabellenzweiten. Frankfurt, neuer Tabellenzweiter, ja, ne, nachdem Leverkusen ja nur unentschieden gespielt hat und die Eintracht gewonnen hat in Kiel. Also Bayern als Erster gegen den Tabellenzweiten. Was war da? Ganz genau. Diese Spiele verlieren sie nicht, und zwar seit einiger Zeit, nämlich die letzten 17 Bundesliga-Duelle, als die Bayern als Erster gegen den Zweiten spielen, haben sie nicht gewonnen, 11 davon, haben sie nicht verloren, sorry, 11 davon gewonnen, 6-mal unentschieden gespielt, also 17-mal ungeschlagen. Du tippst also in diese Statistik rein. Ich finde es spannend, wenn man in die andere Richtung guckt und sagt, was geht denn eigentlich für die Eintracht? Da gehen Tore, also ich sehe Tore auf beiden Seiten, Marmoush super drauf, überhaupt die Offensive der Eintracht gefällt mir. Sie trifft zu Hause gegen die Bayern nicht gerade selten, die sprühen da schon vor Selbstvertrauen. Die Bayern, ja, haben jetzt bei Aston Villa mal nicht getroffen, aber sind auch immer für Tore gut. Also beide treffen over 2,5, wer sich im Dreiweg fernhalten will und wer im Dreiweg zwei der drei Tipps abdecken möchte. Doppelte Chance 1x, Julius. 2,50er, 60er Quoten gibt es da. Das liegt daran,
dir ja nichts, dass wenn's die zwei falschen Tipps sind, weißt du?
Das liegt daran, dass die Eintracht Fünferquoten auf den Sieg hat. Fünferquoten, wohlgemerkt, als Tabellenzweiter. Ja, das ist viel zu hoch. Also glücklicherweise hoch für uns natürlich. Denn da ist das Value versteckt, Julius.
Das ist die Welt, in der wir seit Jahrzehnten leben, wenn Bayern gegen den Zweiten spielt. Also ich bleibe da konservativ bei meinem Tipp, aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich nächste Woche Abbitte leisten muss bei dir.
4 Bundesliga-Siege in Serie für die Eintracht.
Ja? Herzlichen Glückwunsch. Und nach Frankfurt.
Ja, 4 Siege in Serie, sie sind Tabellenzweiter, sie schießen in jedem dieser 4 Spiele immer 2 oder mehr Tore, ja, und sie haben 5er-Quoten gegen die Bayern, obwohl sie die historisch beste Heimmannschaft gegen die Bayern sind mit den Gladbachern. Das macht keinen Sinn, die Quoten sind viel zu hoch, deswegen muss man sie anspielen und ich spiele sie mit der doppelten Chance an.
Mach, wie du möchtest und vertrau nicht auf den Rat deines guten Freundes und Begleiters hier, aber wir kommen zum letzten Spiel. Stuttgart gegen Hoffenheim oder wie ich es nenne, Alex, das Over 4,5 Spiel.
Also, warum nennst du das Over 4,5 Spiel?
Naja, weil wahrscheinlich Hoffenheim 5 kassiert.
Ja, weil Stuttgart eigentlich ein bisschen treffen sollte, ne? Wir erwarten uns und erhoffen uns Tore. Problem ist, die habe ich erwartet und erhofft gegen Prag in der Champions League und da kamen sie nicht. Das war sehr enttäuschend, was der VfB da geliefert hat. Nur ein 1:1. Man hat das auch an den Bildern nach dem Spielschluss angesehen. Dort hast du das Gefühl, die Stuttgarter haben gerade 2-0 oder 3-0 verloren. Ne? Wirklich die Körpersprache. Das sah aus, als hätte der VfB verloren. Dabei ging es unentschieden aus. Aber so war eben der Anspruch, dass man das erste Champions League Heimspiel nach 14 oder 15 Jahren gegen nur in Anführungszeichen Sparta Prag dann einfach gewinnt. Das taten sie nicht. Aber sie taten es ja nicht mal irgendwie unglücklich, wie gegen Wolfsburg beispielsweise, sondern es war ja mehr oder weniger folgerichtig. Ne? Das war nicht das der überzeugende VfB, fand ich zumindest. Du kannst mir gern widersprechen. Nicht dieser überzeugende VfB, den wir jetzt seit 1-2 Jahren zu Hause vor allem sehen. Deswegen, normalerweise würde ich dir recht geben, over 4,5 bei diesem Spiel, aber ich habe mir schon jetzt gegen Park mehr vom VfB erhofft.
Ja, aber sie haben es drin, meiner Meinung nach. Du hast es gesehen, Dortmund zum Beispiel hat sie ein bisschen mehr eingeladen, wie sie da direkt wieder losgelegt haben. Also es ist ja jetzt nicht einfach weg. Das ist eine Entwicklung, die wir seit über einem Jahr da sehen und die wir auch schon diese Saison wieder in voller Blüte gesehen haben. Und Hoffenheim ist doch die Mannschaft, Alex, lass uns ehrlich sein, die ihnen Tür und Tor öffnen wird, damit sie wieder Spaß am Fußball haben. Und das ist wirklich, also wenn man sich angeguckt hat, auch wie Hoffenheim einen 3:0 Vorsprung gegen Bremen verteidigt hat. Ich kann mich nicht erinnern, innerhalb dieser Saison vielleicht jemals eine Mannschaft gesehen zu haben, die so schlecht verteidigt wie Hoffenheim. Und das werden sie nicht mehr abstellen können, glaube ich nicht. Das ist ja ein Problem, das schon länger gibt. Ich würde vermuten, dass wir hier vielleicht, auch wenn es deutlich wird, Stuttgart, ehemaliger Arbeitgeber, und Hoffenheim, dann auch ehemaliger Arbeitgeber von Pellegrino Matarazzo, also vielleicht schon sein letztes Spiel sehen, wenn es eben wieder so deutlich wird, wenn sie nicht schaffen, das abzustellen. Und das steht für mich einfach über diesem Spiel, so wie sie die letzten und wie sie diese 3-0-Führung innerhalb von 49 Spielminuten dann ja wirklich komplett in 4:3 aus der Hand gegeben haben. Das ist einfach richtig, richtig schlecht, was diese Mannschaft defensiv macht. Und wenn du dann gegen Stuttgart spielst und dann sagst, hey, ihr hattet vielleicht ein, zwei schwere Spiele, wo ihr wieder ein bisschen aus dem Tritt geraten seid. Aber jetzt erinnert euch doch nochmal, ihr spielt doch gerne Offensivfußball. Hier hast du nochmal eine Lücke. Hier hast du nochmal ein bisschen mehr Platz als bei anderen Spielen. Ich glaube, dann wird sich das schnell zu einem Heimspiel entwickeln, wo Stuttgart wieder richtig Spaß hat. Und das letzte Bundesliga-Heimspiel gegen Dortmund, da hatten sie ja auch schon richtig Spaß mit 5 Toren. Ne? Ich sehe hier tatsächlich sogar einen Handicap-Sieg von Stuttgart, weil ich glaube, dass wir uns eben auch genau auf dieses Abschiedsspiel des Trainers dazu bewegen, dass da einfach was zerbrochen ist, was nicht mehr repariert wird in dieser Mannschaft, Hoffenheim und Matarazzo. Und deswegen glaube ich, das könnte nochmal deutlich werden und davon kann Stuttgart einfach auch profitieren. Das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier Hoffenheim wirklich schwach fand, sage ich auch, weil ich Stuttgart jederzeit zutraue und ich glaube, in dieser Gemengelage, wenn es ihnen so entgegenkommt insgesamt, wenn man drauf guckt, dann sollten sie das nutzen können und deswegen sage ich, Handicap-Sieg Stuttgart.
Na gut, das war ein flammendes Plädoyer, das hat mich ziemlich überzeugt, gebe ich zu. Die Zahlen sprechen auch Ähnliches, ne? Es trifft die zweitbeste Offensive im VfB Stuttgart, 14 Tore geschossen. Nur die Bayern haben ein bisschen mehr auf die zweitschwächste Defensive Hoffenheim, 15 Tore kassiert, nur Kiel hat mit 17 noch mehr. Also da kann man schon eine leichte Tendenz ausmachen. Jetzt ist der VfB seit 14 Heimspielen in der Bundesliga unbesiegt, hat 10 davon gewonnen. Und man weiß ja auch, gerade in der Bundesliga, auch wenn es jetzt gegen Prag nicht geklappt hat, spielen sie sich nicht selten zu Hause in einen Rausch, sind aber hinten auch immer anfällig. Ne? Man hat das auch gegen Mainz gesehen, das war auch rauschhaft. Ist jetzt natürlich ein bisschen her, war der erste Spieltag, glaube ich. Der zweite war es, das Heimspiel. Da ging es dann 3-3 aus, weil sie vorne rauschhaft waren, aber hinten vergessen haben, seriös zu verteidigen. Das ist halt auch immer der VfB. Und Ähnliches gab es übrigens bei der letzten Heimniederlage der Stuttgarter, die just gegen die TSG Hoffenheim war. Oktober 2023, letzte Heimpleite Stuttgart. Wie ging es aus? 2-3 gegen Hoffenheim. Auch da hauten sie alles vorne raus und haben hinten vergessen, seriös zu verteidigen. Das erwarte ich auch. Deswegen bin ich dann am Ende dann doch bei deinem Tipp, Julius. Over 4,5 Tore, why not? Also sagen wir mal zu over 3,5. Ne? Halten wir es mal ein bisschen seriöser. 4,5 ist schon immer hoch, aber over 3,5 kann ich mir gut vorstellen. Also der Tipp, Stuttgart gewinnt und beide treffen, Stuttgart gewinnt und over 2,5 oder eben sogar over 3,5, den habe ich ja auf dem Zettel. Dann könnte es wirklich das letzte Spiel von Matarazzo werden. Nicht, dass wir uns das wünschen oder ihm wünschen, aber überraschen würde es uns wahrscheinlich am Ende dann nicht, ne? Wenn der VfB das Ding, keine Ahnung, 3-1, 4-2
wenig oder Leute so würde gewinnt. Das auch überraschen, wenn wir uns die Quoten angucken, um das nochmal abschließend zu sagen. 1-3er-Quoten standardmäßig im Dreiweg auf Stuttgart, das ist schon deutlich, wer da der Favorit ist. Und was ich auch sehr lustig finde, weil sehr, sehr niedrige Quote dafür, Alex, 1-6er-Quoten auf over 3,5. Also da rechnen auch wirklich alle mit Toren in diesem Spiel. Und deswegen möchte ich sagen, war meine Anmoderation vielleicht doch nicht so verkehrt.
Bleibt abzuwarten. Sehen wir dann am Sonntag um 19.30 Uhr.
So ist es. 3 Spiele am Sonntag, die haben wir jetzt auch besprochen. Und damit haben wir das Bundesliga-Wochenende, alle 9 Spiele des 6. Spieltags eben auch wieder besprochen. Sven Ulreich wird nicht dabei sein, Alex, habe ich gelesen.
Schade, dabei wackelt ja Manuel Neuer, ne?
Ich weiß gar nicht,
warum. Das ist ein Fehler.
Kann man nicht sagen, was da passiert ist, aber der wird zumindest nicht dabei sein. Und wir werden euch natürlich weiter begleiten. Wenn ich es richtig sehe, Alex, gehen wir allerdings schon wieder auf eine Länderspielpause zu.
Das ist leider korrekt.
Werdet ihr uns auch da hören? Und dann eben über Länderspielfußball. Aber es sei euch nochmal besonders ans Herz gelegt, da wir uns so ein bisschen aus dem klassischen Montag- und Donnerstag-Rhythmus rausbewegen. Wenn ihr diesen Podcast nicht verpassen wollt, abonniert ihn, folgt ihm oder, das wäre halt super, super lieb, gebt ihm vielleicht auch noch zusätzlich 5 Sterne, wo auch immer ihr ihn hört oder schreibt eine nette kleine Review, das hilft uns sehr und sage ich viel, viel zu selten, es wäre sehr lieb. Vielen Dank fürs Einschalten. Zu guter Letzt noch ein paar Hinweise zu dieser Folge. Sportwetten sind ab 18 und alle Angaben, die wir hier machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sie sich nach der Aufnahme noch verändern können. Und Sportwetten können Spaß, aber süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt auf check-dein-spielfunk.de vorbei. Auch da kriegt ihr erste Hilfsangebote. Das war alles Organisatorische hinten raus. Alex, wir hören uns, wenn wir über Nationalmannschaften sprechen. Lächel und freu dich drauf. Bis bald.
Ja, ja. Ciao. Immerhin Deutschland gegen die Niederlande, ne? Das Rückspiel steht an am 14. Oktober. Also Ich freue mich nicht auf die Länderspielpause, aber auf dieses Spiel schon.
Immerhin. Ein Silberstreifen am Horizont. Bis bald.